eine Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo ich. Hallo ich, genau, eine Solo-Folge, eine Solo-Reihe, die ich hier plane. Und zwar unter dem Titel Björns Videobuch. Ich habe ja bereits Mitte der 90er Jahre recht früh oder auch eigentlich schon Anfang der 90er Jahre angefangen, den Video zu programmieren. So mit 10, 11, 12 war der Videorekorder eigentlich schon ein guter Freund von mir. Das war der Videorekorder von meinem Vater. Der stand unten im Wohnzimmer und da hat dann mein Vater seine Filme aufgenommen und geguckt und ich habe meine Filme aufgenommen und geguckt. Und im besten Fall haben wir die Filme gemeinsam geguckt. Also ich habe oft mit meinem Vater die Filme geguckt, die ich eigentlich noch nicht gucken durfte, weil meine Eltern immer der Ansicht waren, dass es irgendwie besser ist, die Filme mit dem Erziehungsberechtigten zu gucken, als heimlich mit Freunden. Das habe ich zwar tatsächlich auch gemacht, aber sehr viel weniger. Ich habe dann eher mal bei meinem Cousin oder bei meinen Cousins Filme geguckt, mit denen geguckt und manchmal hat auch mein Vater die Filme erst geguckt, alleine, um dann zu entscheiden, ob ich den Film gucken darf. Also es war so ein eigenes System im System der FSK, könnte man sagen. Denn ich hatte Leute in meinem Alter, in meiner Klasse oder Jahrgang, die hatten nicht so tolerante Eltern. Es gab Haushalte, die hatten nicht mal einen Fernseher. Also da setzte man auf Bücher, was ich aus dem heutigen Blickwinkel gar nicht schlecht finde. Damals fand ich das irgendwie so ein bisschen verstörend, aber man ist dann halt ins Kino gegangen, also diese Kinder. Oder haben dann halt bei mir Filme geguckt. Also das war dann durchaus auch mal der Fall, dass der ein oder andere dann zu mir gekommen ist. Und dann haben wir dann gemeinsam was geguckt. Ich habe dann, wie gesagt, sehr viel aus dem Fernsehen aufgenommen und da meine Cousins und mein Umfeld so insgesamt aus Menschen bestand, die mindestens 5 bis 10 Jahre älter waren, bin ich natürlich auch an Videothekenware gekommen. Und früher war es natürlich auch üblich, dass man Videothekenware kopiert hat und so wanderten dann auch einige Filme in der Videothekversion in meine Sammlung. Das hieß natürlich in den 90ern nicht viel, ne? Also ein Film wie Hellraiser, der auf Pro7 lief und da irgendwie 75 Minuten ging, der ging auf VHS 85 hier in Deutschland und war dann trotzdem noch stark gekürzt. Das war mir damals natürlich auch schon klar, bewusst und man hat es ja auch gesehen. Aber es war mir relativ egal dann. In erster Linie wollte ich die Filme gucken und wenn einem irgendwie ein Finger abgerissen wurde, dann war das für mich schon ein Highlight. Wobei so Filme wie Evil Dead natürlich auch noch in ihrer Fassung, so wie sie hier waren, durchaus auch noch recht ruppig waren. Also ich habe hier eine VHS-Kassette von Evil Dead gehabt, 1 und 2. 1 halt in der wenig gekürzten deutschen Fassung. Teil 2 war, glaube ich, zumindest so weit uncut, wie das damalige England-Tape, denn das war, meine ich, die Kopie des zweiten auf meiner Kassette. Und so kam ich dann wenigstens dann auch hin und wieder mal an die härteren Sachen. Also Hellraiser und Hellraiser 2, die waren ja für meine Verhältnisse in ihren Videothekfassungen schon sehr, sehr hart. Und die wanderten halt dann auf Leerkassetten. Ich habe sehr gerne im Aldi die Kassetten gekauft von Kodak und auch eine Zeit lang BASF. Ich hatte auch, muss ich sagen, tatsächlich in all den Jahren, ich glaube nur einmal Bandsalat. Also diese ganzen Probleme, die so auftauchten, von denen man gelesen hat oder gehört hat, was Videokassetten anging, das Problem hatte ich nicht. Also klar, es gab natürlich Kassetten, die habe ich häufiger geguckt oder häufiger auch überspielt. Und da hat man natürlich dann irgendwann auch gesehen, dass dann da häufiger mal Streifen waren oder der Ton so ein bisschen am Schwanken war. aber dass sich so eine Kassette komplett verabschiedet hat. Also das waren dann eher andere Leute, die meine Kassetten kaputt gemacht haben. Ich erinnere mich an ein Kaufvideo mit der geschnittenen Fassung von Fortress, die Festung von Stuart Gordon. Und die habe ich gekauft und jemandem aus meiner Klasse geliehen. Und die Kassette kam zerstört zurück. Das tat ihm auch sehr leid. Ich glaube, er hat mir damals auch 10 D-Mark gegeben. Oder nee, ich glaube, er hat mir eine neue Leerkassette oder irgendwie sowas gekauft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das sind so Sachen, die speichert man, weil es halt so selten passiert ist. Und dann ist das quasi so das Erlebnis. Naja, aber ich bin auch mit meinen Dingen immer sehr sorgsam umgegangen. Ich habe auch immer schön brav zurückgespult und die Kassetten schön senkrecht gelagert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es da war, das da vielleicht auch irgendwie so sonderbares Denken. Als ich in Köln in den Videotheken war, da wurde auch waagerecht gelagert. Ich weiß es nicht, vielleicht war das einfach so ein Urban Legend zu sagen. Also auf keinen Fall waagerecht lagern, denn sonst verklebt das Band. Oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wobei, ich muss schon mal sagen, es gab auch schon mal so Leerkassetten, die ich gekauft habe von anderen Firmen. Ich weiß nicht was. Ich glaube TDK oder so. Irgendeine Firma hat Kassetten hergestellt, die waren echt nicht besonders toll. Und wenn man die dann vor- oder zurückgespult hat, hat man irgendwie gedacht, da würde irgendwie eine Maus drin sitzen, die am Quietschen ist. Und das lag dann nicht am Videorekorder, denn bei anderen Kassetten war das dann eben nicht der Fall. Und solche Firmen habe ich dann auch nicht weiter unterstützt. Da bin ich dann bei Kodak geblieben. Das war eigentlich immer ganz gut. War auch praktisch, dann konnte ich meiner Mutter direkt sagen, hier Mutter, bring mal wieder 2 neue Kodak-Leerkassetten mit, wenn du vom Einkaufen kommst. Ich weiß es noch. Ich habe mir sowas auch teilweise zum Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht. Stand dann auf dem Wunschzettel hier Leerkassetten oder Buchhüllen, die ich eine Zeit lang gekauft habe. Also ich habe das schon alles sehr gefeiert und habe das natürlich auch alles mitbekommen oder übertragen bekommen von meinen Cousins und auch dieses Videobuch oder die beiden Videobücher, die hier liegen. Oder eigentlich sind es sogar 3. Ich habe 2 zusammengeklebt und ein dickes draus gemacht und dann nochmal ein einzelnes dickes. Das kann man sich so vorstellen. Das sind wie so Aktenordner, aber in A5. Und dann habe ich da auch diese Klarsichthüllen in A5 gekauft und reingetan und dementsprechend auch Zettel, so dass man dann halt das auch immer wieder irgendwie ändern konnte, wenn irgendwas überspielt wurde schon mal. Ich meine, früher hatte ich natürlich nicht so viel Geld, dementsprechend war da die Anzahl der Leerkassetten auch noch relativ übersichtlich. Aber als ich dann mit 17, 18 nach Köln gegangen bin, da habe ich natürlich, da explodierte mein Einkauf in Sachen Leerkassetten noch. Das war ja alles noch vor DVD, aber es spielte natürlich dann auch schon in die Zeit, ne? Also ich habe noch lange nach DVD Leerkassetten gekauft und Dinge aus dem Fernseher aufgenommen und habe dann nachher auch tatsächlich schlechte Erfahrungen gesammelt mit DVD-Rekordern. Da habe ich, glaube ich, 2-mal einen gekauft und beide Male sind sie recht schnell irgendwie kaputt gegangen oder sie haben einfach nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und so war das Thema für mich einfach irgendwann auch mal durch. Und dann habe ich einfach auch angefangen, Filme einfach nur noch grundsätzlich nur noch im Original zu kaufen. Sei es hier aus Deutschland oder auch dann schon mal aus dem Ausland. Auf DVD und dann später auf Blu-ray und jetzt zuletzt auf UHD. Aber ich habe wirklich sehr, sehr lange Zeit mit VHS verbracht. Also ja, eigentlich fast 20 Jahre dann in meinem Leben. Und das war eine schöne Zeit. Ich mag VHS-Kassetten weiterhin. Ich mag auch diese VHS-Editionen mit DVDs oder Blu-rays dann als Inhalt. Das hat für mich immer was sehr Nostalgisches, soll es ja auch haben. Aber das funktioniert dann bei mir auch, weil ich das halt einfach nachvollziehen kann. Ich bin noch in den Videotheken gewesen früher. Ich weiß noch, wie sie riechen. Ich weiß noch, wie schön es war, vor diesen Wänden zu stehen mit all den ganzen Covern von so vielen Filmen, die man da noch alle nicht gesehen hatte. Und ich davor stand und dachte mir nur so, mein Gott, ey, was hast du vor dir? Und ja. wenn man bedenkt, wie viele Filme ich danach wirklich gesehen habe. Das ist schon wirklich verrückt. Also ja, ich habe viel Zeit in meinem Leben mit Filmgucken verbracht und ich bereue keine Sekunde. So, genug der Schwafelei. Ich würde mal sagen, ich schlage jetzt mal das Videobuch auf und ich habe jetzt auch keinen Plan gemacht, bis zu welcher Kassette ich komme, aber das werdet ihr ja mitbekommen. Kassette Nummer 1 startet natürlich direkt mit einem Highlight. Ich hatte da keinen Einfluss drauf. Diese Kassette Nummer 1, die hier aufgelistet ist, ist auch nicht mehr die Originalkassette 1. Also diese Kassetten, die ersten, ich weiß nicht, 10 Kassetten oder so, die habe ich dann natürlich irgendwann wirklich mal ausrangieren müssen, denn die stammten aus der ersten Generation des Videorekorders meines Vaters. Und das war noch irgendwie in den 80ern und die waren dann irgendwann einfach mal durch. Also die neue Kassette Nummer 1, die hier in diesem Buch auftaucht, beinhaltet Shining. Ja, Shining aufgenommen auf Sat 1. Ich vermute mal so um 93. Das war dann auch meine erste Sichtung von Shining. Als Stephen King-Fan, der ich damals schon war, konnte ich das kaum abwarten. Obwohl ich sagen muss, ich hatte das Buch da noch nicht gelesen. Aber ich wollte diesen Film auf jeden Fall unbedingt gucken. Deshalb habe ich das natürlich gefeiert, den auch zu gucken und dann auch aufnehmen zu können und dann auch immer wieder gucken zu können. Ich weiß, das war irgendwann so um Weihnachten rum und das hat natürlich super gepasst und ich war einfach so hart verliebt in den Film. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt so zu sagen sollte. Eigentlich am besten gar nichts. Da ist eigentlich sowieso schon alles drüber gesagt. Ich kenne keinen, der den Film nicht mag, außer Stephen King. Und der mag den ja eigentlich nur deshalb nicht, weil er seinen Roman nicht darin entdeckt. Verstehe ich, haben wir aber auch hier schon drüber geredet und muss man auch jetzt nicht wiederholen. Es geht weiter mit Nightmare on Elm Street 4. Der ist da nämlich auch mit drauf. Der lief damals auch auf Pro7, meine ich, wie andere Nightmare-Filme. Das ist auch die zweite Version von Nightmare 4. Und das ist das Nightmare 4 war, glaube ich, damals auf der Kassette mit Fright Night 2, also auch eine der ersten Kassetten, die dann ausrangiert wurden. Von daher ist das die zweite Version hier. Ja, Fernsehausstrahlung von Nightmare 4. Ich glaube, der war gar nicht mal so geschnitten. Da bin ich mir jetzt unsicher. Vielleicht war er sogar ungeschnitten. Ich weiß es nicht, aber ich habe Nightmare 4 damals sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Da hatte ich auch Teil 2, glaube ich, zu dieser Zeit noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Also zumindest bei der damaligen Version Kassette 1, bei der damaligen Version von Fright Night 2 und Nightmare on Elm Street 4, da hatte ich 2 noch nicht gesehen, weil der nie im Fernsehen lief. Und ich glaube, in der Videothek war der auch nicht so einfach verfügbar. Ich weiß es nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass der so unbeliebt war und keiner wollte den ausleihen. Irgendwann kam dann der Tag und ich habe ihn gesehen und war auch von dem sehr angetan. Bis heute, was man ja bei uns hier bei Antenne Traumstadt auch gut nachhören kann, in der Folge, wo wir Nightmare on Elm Street 2 besprechen. Ja, Kassette 2 ist ein Film, der mich auch sehr, 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 sehr beeindruckt hat damals, aber noch mehr auch der Roman. Wieder sind wir bei Stephen King, diesmal bei Friedhof der Kuscheltiere und Friedhof der Kuscheltiere 2, der direkt dahinter folgt. Also ein wunderbares Pet Sematary Double Feature. Teil 2 natürlich extrem geschnitten, hier aufgenommen bei Pro7 oder Kabel 1, ich weiß es nicht genau. Ja, der hat ganz schön die Federn gelassen, aber da muss ich sagen, meine Mutter war damals so gnädig und hat mir den zweiten Teil, bevor er im Fernsehen lief, dann auch mal aus der Videothek ausgeliehen. Ich hatte auch mal erzählt, dass ich ihn eigentlich damals im Kino sehen wollte, aber das war ein absolutes No-Go mit FSK 18. Und so folgte dann einfach die VHS aus der Videothek. Ja, zu Teil 1 muss ich auch jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich mag den Film auch weiterhin sehr. Er hat so ein paar Probleme, vor allem auf Seiten der Schauspieler. Aber insgesamt, finde ich, hat Meryl Lambert eine ganz gute Adaption hingelegt. Die hat zwar Also die ist natürlich weitaus weniger depressiv als der Roman, der einen wirklich, wirklich runterzieht und sehr, sehr unangenehm ist. Aber für einen Hollywood-Film von 1900, von wann war er, 89, ist Friedhof der Kuscheltiere schon teilweise starker Tobak, auch heute noch. Kassette 3, ja, auch ein Film, den wir hier bei Traumstadt schon besprochen haben. Damals, der Gregor und ich haben eine sehr lange Folge zu Kinder des Zorns aufgenommen. Deshalb sage ich da jetzt nicht mehr viel zu, außer dass ich den Film weiterhin mag und dass alles danach aus diesem Franchise wirklich grauenhaft ist und man sich wirklich nur fragen kann. Also das meiste ist wirklich grauenhaft. Es gibt den einen oder anderen Film, der noch so ein bisschen funktioniert, aber ansonsten ist das wirklich ein großes Rätsel, warum man da heute mittlerweile 12, 13 Teile hat und es einfach auch weiterhin nicht aufhört. Man bleibt bei dem Namen, man will ihn ausschlachten und offensichtlich funktioniert das. Auf dieser Kassette befindet sich auch der erste Teil von S. Ja, Stephen King ist hier fleißig aktiv am Anfang von dem Videobuch. S war für mich damals auch ein absoluter Granatenfilm. Er kam 1990 raus und 91, 92 vermutlich, dann habe ich ihn das erste Mal gesehen, also mit 11 oder 12. Ist klar, dass der mich da extrem mitgenommen hat. Der war auch anders. Also S hat eine sehr viel größere Wirkung auf mich gehabt als Nightmare on Elm Street jetzt zum Beispiel, wobei der auch schon viel Einfluss auf mich hatte. Aber nicht ganz so in diesem unangenehmen Zügen. Also ich habe Freddy eher als Figur so gefeiert und klar, der hat einen auch so ein bisschen Angst gemacht, aber da war halt auch so ein bisschen Coolness drin. Aber Pennywise, der war anders, die ganze Konstellation, die Kiddies in dem Film waren jünger, zumindest im ersten Teil, das hat mich anders angesprochen. Stephen King hat mich sowieso anders angesprochen als anderes im Horrorbereich. Deshalb war das für mich ein sehr beeinflussender Film. Und ich mag ihn auch weiterhin. Ja, Teil 2 auf Kassette 4. Wer hätte das gedacht? Also nichts weiter dazu. Und weiter geht es mit Katzenauge. Auch den haben wir hier schon bei Antenne Traumstadt besprochen. Den hat der Marco damals mit mir besprochen. Also da könnt ihr gerne mal reinhören. Auch eine wirklich ganz tolle Episodenfilm-Adaption oder beziehungsweise ein Episodenfilm. So, Punkt. Kassette 5. Kassette 5. Star Trek The Next Generation, der Pilotfilm plus 3 Folgen. Ja, Star Trek war für mich natürlich damals schon ein großes Thema. Ich habe damals versucht, möglichst viel Star Trek aus dem Fernsehen aufzunehmen. Das war allerdings recht schwierig, weil das war ja fast eine Kette ohne Ende. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, bei den 240-Minuten-Kassetten zu gucken, ob hinter zwei Filmen dann immer noch eine Folge Star Trek passt. Und das war oft der Fall. Und so habe ich mir viele Kassetten quasi immer mit Star Trek oder anderen Serienfolgen aufgefüllt, um einfach den Platz nicht zu verschwenden. Ja, also das war schon mal ganz praktisch. Kassette 6. Also Kassette 6 ist das so wirklich eine ganz wichtige Kassette gewesen für mich. Denn sie beinhaltet die Nacht der lebenden Toten. Und das war, meine ich, schon die Ausstrahlung vom WDR. Genau. Oder Bayern 3. Irgendeiner der dritten Programme hat den Film plötzlich gezeigt. Das erste Mal. Und da war ich natürlich total hin und weg. Den wollte ich immer sehen und dann kam er. Ich hatte davor schon Dawn of the Dead gesehen. Deshalb war für mich das sehr, sehr wichtig, Night of the Living Dead zu sehen. Und ich habe ihn auch wirklich sehr abgefeiert. Der Goldmann Verlag hat dann in den frühen 90ern, so um 92, 93, die Romanadaption von Night of the Living Dead dann nochmal aufgelegt. Und dieses Taschenbuch hatte ich dann irgendwann gekauft und mit in den Ungarnurlaub genommen. Deshalb konnte ich dann den Film nochmal quasi nachlesen, was auch ja, sehr schön war. Ja, auf Kassette 6 geht es weiter. Nach Night of the Living Dead kommt Akte X, die Pilotfolge. Ja, also Start der ersten Staffel von Akte X. Habe ich auch damals gelesen. Auch diese Folgen gab es teilweise so vom, ich glaube, Heine Verlag oder so, ich weiß es nicht. Also sehr schmale Taschenbücher, die dann die Folgen nacherzählt haben. Und dann ein weiterer Film, also Nach der lebenden Toten, haben wir auch hier besprochen. Es ist schon erstaunlich, wie viele Filme hier unter den ersten 10 Kassetten auftauchen, die wir hier besprochen haben. Denn auf dieser Kassette sind sogar gleich 2 Filme. Also Die Nacht der lebenden Toten, damals besprochen mit Patrick Siebold. Und nach Akte X kommt hier Die Zärtlichkeit der Wölfe. Ja, das war natürlich auch so ein Film, der mich komplett umgeworfen hat. Aber das habe ich damals hier in unserer Besprechung schon erzählt. Deshalb werde ich das jetzt hier nicht nochmal tun. Unbedingt hören, unbedingt gucken. Beide Filme, ganz klar. Aber den ersten werdet ihr ja kennen, denke ich mal. Kassette 7, ein weiterer Film, der hier besprochen wurde. Nightmare on Elm Street 3. Da sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Aber zu dem Film, der danach kommt, da könnte ich sehr, sehr viel sagen. Das spare ich mir hier. Aber die aufmerksamen Traumstadthörer, die werden wissen, ich bin ein großer David Bowie-Fan. Und so war die Welt für mich damals plötzlich am Explodieren, als es hieß, der Mann, der vom Himmel fiel, wird ausgestrahlt auf dem WDR. Und ja, das war für mich super. Regie Nicholas Roeg, David Bowie als der Mann, der vom Himmel fiel. David Bowie spielt sich hier quasi so ein bisschen selbst, beziehungsweise er spielt diesen Außerirdischen, der ja sehr viele Verbindungen aufweist zu den Figuren, die Bowie ohnehin vorher kreiert hat, Ziggy Stardust und so weiter. Und so erkennt man natürlich Bowie hier als Bowie, Bowie als die Figur, die er auf der Bühne spielt und Bowie als Thomas Newton, den er hier verkörpert. Ja, ein äußerst bizarrer Film, auf den man sich schon einlassen muss. Nichts für die breite Masse, nichts für mal eben nebenher zu gucken. Ganz sonderbarer Film. Verstörende Momente teilweise, muss man auch sagen. Und ja, als Bowie-Fan muss man den Film ohnehin kennen. Und als Science-Fiction-Fan kann ich ihn auch einfach nur empfehlen. Der Mann, der vom Himmel fiel. Kassette 8. Ein weiterer Film, der mich sehr, sehr, sehr stark in meiner Kindheit geprägt hat. Also weit vor der Zeit, als ich ihn hier auf Kassette 8 aufgenommen habe. Mein Name ist Nobody. Ja, die großartige, ich würde ja Parodie nicht, aber schon ja Hommage an den Italo-Western, produziert von Sergio Leone. Regie hat hier Tonino Valeri geführt. Ich hatte ja sicherlich, oder was heißt sicherlich, ich habe immer mal wieder hier auch was dazu gesagt, denke ich mal. Oder es liegt einfach auch auf der Hand, dass ich diesen Film sehr mag. Es ist eine sehr, sehr wunderschöne Western-Komödie, Western-Parodie. Es ist auch ein Western an sich, ja. Ja, es ist ein Film mit einem unfassbar großartigen Score von Ennio Morricone. Wir haben hier Terence Hill, der einfach auch nur ganz toll ist in dem Film. Also Terence Hill ist meistens ganz toll, aber hier ist er wirklich prächtig. Ich weiß nicht, ich könnte ganz viel zu Mein Name ist Nobody sagen. Der hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und immer wieder, wenn ich ihn gucke, dann weiß ich auch warum. Und danach, auf der gleichen Kassette, allerdings auch in einer zweiten Version, Das Ding aus einer anderen Welt, aber die Schwarz-Weiß-Version, die ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag. Vor allem gucke ich den sehr gerne an Halloween oder um Halloween herum. Und ich finde, dass der... Ja, dass er halt einfach, man erkennt in Carpenters Film diesen Film und ich finde, Carpenter hat das ganz toll gemacht, indem er diesen Film ja einfach getoppt hat in allen Bereichen. Ja, und dennoch hat dieser Film, das Original, eine sehr, sehr schöne Wirkung und kann ganz, ganz wunderbar alleine für sich hinleben. Und schließlich ist es ja auch eine Adaption. Also von daher haben zwei Regisseure, beziehungsweise drei, unterschiedliche Versionen einer Geschichte gezaubert. Kassette 9, Nightmare on Elm Street 5 und Halloween 5. Und ich habe zu beiden keine Lust, jetzt gerade was zu sagen. Zu Nightmare on Elm Street 5 kommen wir vielleicht hier nochmal irgendwann. Ich finde den Film nicht so schlimm, wie ihn viele finden, aber er hat natürlich auch trotzdem schon arge Probleme. Und Halloween 5, der ist schon ziemlich schlecht. Ja, aber da habe ich mal was zu geschrieben, also das könnt ihr euch bei Letterboxd rauspicken, wenn ihr mögt, und wenn nicht, dann eben nicht. Kassette Nummer 10. Es sind zwei Filme, die ich sehr schätze bis heute. Theater des Grauens von Anthony Hickox und Die Rache der Pharaonen von Terence Fisher. Also einmal sind wir hier mit Vincent Price unterwegs, der nach Shakespeare-Tradition seine Kritiker umbringt, auf sehr, sehr kreative Art. Also kreatives Töten ist hier auf jeden Fall angesagt, ähnlich wie bei Dr. Phibes. Und ja, Vincent Price ist auch einer der Kandidaten, neben Christopher Lee und Peter Cushing, die in meiner Kindheit, in meiner frühesten Kindheit teilweise schon in mein Leben gedrungen sind und einfach ganz, ganz viele Erinnerungen in mir aufreißen, nur positive. Und ich muss diese Leute nur sehen, dann sehe ich auch, ja, mein vergangenes Leben. Und Die Rache der Pharaonen ist tatsächlich auch einer der Filme, an die ich sehr frühe Erinnerungen habe. Also ich hatte ja gesagt, hier schon tausendmal, deshalb, ich sage es nur ganz kurz, Dracula, Terence Fisher, war mein erster Horrorfilm. Und Die Rache der Pharaonen war auch irgendwie, der kam nicht allzu weit entfernt nach diesem in mein Leben. Und ich weiß noch, dass ich von der Schule gekommen bin und ich den Film gestartet habe, den ich abends aufgenommen habe und so beeindruckt war von dieser Zeremonie am Anfang und dass sich das alles so lange hingezogen hat. Und ja, also das hat mich nicht gelangweilt. Ich war direkt irgendwie im Thema drin, hatte ich das Gefühl. Kassette 11. Kassette 11, ja, daran erinnere ich mich noch. Kassette 11 ist auch etwas, was so um Weihnachten kam. Daran erinnere ich mich noch. Ich hatte nämlich eine Kassette, eine der wenigen 300-Minuten-Kassetten. Man hatte mir immer abgeraten, die zu kaufen, weil das Band ja dünner ist. Dementsprechend ist es irgendwie anfälliger und Ton und Bild könnten schneller in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb habe ich davon Abstand genommen, aber ich habe halt trotzdem eine dieser Kassetten geschenkt bekommen. Es war auch eine von BASF, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das müsste so sein. Und es lief im Fernsehen Creepshow 2. Das fand ich super. Ich kannte Creepshow 1 nur in Form von diesem Comic, den der Bastei Verlag damals veröffentlicht hat. Und ein Kollege aus meiner Schule, dessen Mutter arbeitete beim Bastei Verlag. Und dementsprechend kam ich halt an Stephen King Bücher und ich kam auch an John Sinclair Hefte und Comics und sowas alles. Alles natürlich aus dem Bastei Verlag. Und so kannte ich Creepshow 1 also nur als Comic. Und irgendwann habe ich auch eine sehr, sehr stark geschnittene Videokassette zu Creepshow 1 gekauft, vermutlich in der Metro. Die gab es da für 10 D-Mark. Ne? Also da gab es eine ganze Reihe, ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter das war. Die haben sehr viel, ich glaube VCL oder so, die haben ganz viele Filme dann so verramscht und die waren halt fast immer alle sehr stark geschnitten. Deshalb, also es gab ja eine Zeit lang, früher gab es ja gar keine FSK 18 Filme, also Kaufvideos in den Läden. Ich weiß nicht, ob hinter der Ladentheke, jedenfalls niemals davor. Das kam dann erst so in den späten 90ern und frühe 2000er, wo das dann mit den FSK ab 18 Titeln anfing, dass die auch so im Laden standen. Oder in so Vitrinen, dass man sie zumindest sehen konnte. Also ich spreche jetzt hier auch von Köln und Leverkusen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders war. Hier war es jedenfalls so. So, zurück zu Creepshow 2. Creepshow 2 fand ich damals super, finde ich auch heute noch super. Beinhaltet die Kurzgeschichte Das Floß. Die findet ihr in Skeleton Crew. Hier Blut, also eine Anthologie von Stephen King, die dann, ich glaube, in den 80ern ist die erschienen. Genau, Das Floß. Dann haben wir noch andere Sachen, die sind, glaube ich, nicht von ihm geschrieben, aber es ist hier so eine Zusammenarbeit von Romero, Stephen King und Richard P. Rubinstein. Ja, macht Spaß, das Ganze. Ich glaube, Regie hat hier Michael Gormick oder so geführt und hat, finde ich, dem ersten Teil einfach einen ganz netten zweiten Teil verpasst. Auch wieder mit Zeichentricksequenzen. Ich mag Creepshow 2. Ja, der nächste Film auf Kassette 11 ist Die sieben Pranken des Satans. Return of Count Yorga, also der zweite Teil von Count Yorga Vampire. Count Yorga Vampire haben wir auch hier besprochen. Junges Blut für Dracula. Müsste mal gucken, habe ich mit Marco damals hier besprochen. Und ja, das ist tatsächlich auch wieder so ein Film, der lief einfach im Fernsehen. Ich habe ihn aufgenommen, weil, ja, das war so ein Film, das war klar, also irgendwie, ich kannte nichts drüber, aber die Fernsehzeitung hat mir irgendwas versprochen von einem Vampiren in der modernen Zeit, also in den 70ern, und das klang alles so, als müsste ich das sehen als Jugendlicher. Und ja, es hat mir auch gefallen. Ich war da nur irgendwie so ein bisschen traurig, oder was heißt traurig, aber irgendwie fand ich so ein bisschen blöd, dass es der zweite Teil war. Ich wollte eigentlich den ersten sehen. Also klar, ich wusste, es ist ein zweiter Teil, und ich dachte mir nur so, ja, warum zeigt man denn nicht den ersten? Und naja, das ist das typische Monk-Ding. Das hatte ich damals schon, und das behält man wahrscheinlich auch ein Leben lang. So. Danach, weil ja da noch so viel Platz war, kam ein Film. Und das war so ein kleines Phänomen, denn es war mein erster Umberto Lenzi-Film, und der lief auf Sat.1. Und der war auch noch ungeschnitten, und es war ein Zombie-Film, und es ist ein ziemlich beschissener Zombie-Film. Aber ich war stolz wie Oscar, als ich diesen Film auf Kassette wusste, und dachte mir nur so, wow, was für ein brutaler Film, und wow, warum sind denn all die Szenen da drin, die in all den anderen Filmen sonst im Fernsehen rausgeschnitten wurden? Das darf man sich wirklich fragen. Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie so ein ultra brutaler Film wäre. Aber in den 90er Jahren war man natürlich sowieso auch ganz anders drauf. Also da wurde so viel rausgeschnitten im Fernsehen, wo man dachte so, ey, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ich meine, also na, egal, gut, so, ihr, die Leute, die so um die 40, 50 plus sind, die wissen ja, was ich meine. All die anderen darunter, ja, gucken vielleicht gar kein Fernsehen mehr. Heute ist es auch wahrscheinlich etwas anders auf Streaming-Plattformen sowieso. Beim linearen Fernsehen weiß ich es nicht, gucke ich jetzt auch seit 10 Jahren nicht mehr. Also von daher, ich weiß nicht, wie so ein Film heute aussieht im Fernsehen. Ich sehe es schon mal bei Schnittberichte, dass dann irgendwie mal so eine Fernsehausstrahlung irgendwie verglichen wird. Aber es interessiert mich auch eigentlich nicht die Bohne mehr. Black Zombies ist wirklich ein übler Film. Ich habe auch da letztens noch eine Review zugeschrieben. Ich gucke den über die Jahre immer mal wieder. Das ist so ein Film, den kann man super reintun, wenn man irgendwie hier bei 35 Grad oder 40 abends rumdümpelt und sich denkt so, irgendwie jetzt kommt jetzt irgendein Scheiß, der so dumm ist, dass er einen irgendwie müde macht. Und da funktioniert der, muss man sagen. Ja, ansonsten funktioniert er eben nicht. Ja, wie hart ich auf Stephen King stand oder auch heute noch stehe, ist wirklich, also erkennt man hier wirklich in den ersten jetzt 20 Kassetten. Also ich bin jetzt bei Kassette 12, die ersten 10 sind geschafft. Jetzt geht's weiter mit Tommyknockers. Ja, 3 Stunden Stephen King-Verfilmung. Nee, sogar, ich glaube 190 oder so. 190 Minuten Stephen King-Verfilmung. Ich weiß, dass das damals auch so ein Ding war, lief, glaube ich, erst gab es eine VHS-Kassette. Die hat mir meine Mutter dann auch ausgeliehen. Und irgendwann um Weihnachten herum, auf Sat.1 war es, glaube ich, kam dann der Film in zwei Teile und da habe ich ihn auch aufgenommen. Und ich mochte Tommy Knockers damals schon. Ich habe wohl schon mitbekommen, dass der Roman damals auch schon irgendwie jetzt nicht unbedingt der beliebteste Roman von Stephen King war. Ich habe ihn nicht gelesen damals. Das hat sich aber auch so ein bisschen auf den Film übertragen. Der kam auch nicht sonderlich gut an. Ich mochte das Ganze. Ich hatte da irgendwie positive Vibes. Und ich habe dann nach all den Jahren, also vor 5, 6, 7 Jahren, auch Tommy Knockers dann endlich gelesen. Und ich war auch von dem Buch begeistert. Also sicherlich nicht der größte Stephen King-Roman. Also vom Umfang schon, ziemlich fett mit über 700 Seiten hier im Deutschen. Aber so, ich mochte den. Ziemlich verstrahlt, ziemlich gaga, teilweise richtig blutig und eklig. Schon irgendwie anders als das, was King vorher geschrieben hat. Aber ich habe es als das, was es sein sollte, als Alien-Invasions-Hommage, sehr gut gefunden. Das hat mir Spaß gemacht. Und da denke ich auch immer wieder gerne dran zurück. Ich mag die Welt um Tommy Knockers. Basta. So, da war aber jetzt dann immer noch fast eine Stunde Platz übrig auf der Kassette und so folgte eine Folge Star Trek Deep Space Nine. Ich kann nicht mal sagen, welche Folge das war, habe ich hier nicht dazu geschrieben. Habe ich vielleicht nie dazu geschrieben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier jedenfalls nicht. Ja, Kassette 13 beinhaltet einen absoluten Überfilm, zu dem ich aber auch gar nichts sagen möchte. Erstens mal habe ich ihn lang nicht gesehen und zweitens mal, was soll ich da jetzt zu sagen? Außer, dass ich 2001 Odyssee im Weltraum absolut faszinierend finde. Das ist so ein Film, wenn ich den reinlege, dann bin ich einfach auch in dieser Welt gefangen. Da gibt es gar kein Vertun. Und ja, allerdings muss ich sagen, ich gehe nur sehr selten in diese Welt. In eine andere Welt, in die ich sehr viel häufiger gehe, vor allem jetzt hier konkret auch in diese von diesem Film, in Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1948. Absolut grandioses Kammerspiel, bei dem Hitchcock, ich glaube, 2, 3 Mal einen Schnitt gemacht hat. Und ansonsten ist das hier eine komplett durchgeplante Sequenz, die, ich weiß nicht, wie lange er geht, ich glaube, irgendwas mit 75, 80 Minuten oder so. Das ist wirklich ein Film, den muss man einfach irgendwie kennen, wenn man was für Hitchcock übrig hat, sowieso, wenn man auf Krimis steht und wenn man einfach Filme liebt und Filme in unterschiedlichen Facetten und Herangehensweisen sich anguckt und betrachten möchte und das ganze Gesamtpaket Kino irgendwie genießen möchte, dann kommt man um Cocktail für eine Leiche, Rope, wie er im Original heißt, eigentlich nicht herum. Also das, ja, den kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz dringend. Kassette 14. Ja, als Bowie-Fan nimmt man natürlich auch alles mit, was von Bowie im Fernsehen läuft. Und das war damals dann immer mal wieder auf irgendeinem, ja, vielleicht dritten Programm mal ein Konzert irgendwo, tief versteckt in der Nacht, Südwest 3, zum Beispiel Beat Club oder Musikclub, ja, David Bowie. Oder halt dann mal MTV, wo dann Videoclips liefen oder mal Konzertmitschnitte oder Viva, vor allem Viva 2. Ja. Das war immer so ein Kanal, da habe ich dann mal reingeschaut. Und wenn dann irgendwas lief, dann habe ich direkt auf Record gedrückt. Und es gab auch wirklich Menschen in meinem Umfeld, die haben mich nachts, oder was heißt nachts, die haben mich abends angerufen und gesagt so, ey Björn, hier, MTV, schnell, bla bla bla, drück auf Record. Und das war schon eine verrückte Zeit. Und bei jedem Videoclip, und wenn er noch so kurz war, habe ich mich gefreut, wieder ein Stück von meinem Gott besitzen zu können. Kassette 15. Ja, Brian De Palma sollte auch recht früh in mein Herz stoßen. Er tat dies, glaube ich, das erste Mal mit Carrie und dann schon recht schnell dann mit Dressed to Kill. Und dann folgte die Schwestern des Bösen. Ja, also auch wirklich ein ganz wunderbarer Film mit Margot Kidder. Und ja, auch wieder mal ein Film, der sich stark an Hitchcock orientiert, wo wir allerdings auch schon starke Einflüsse des Giallo-Kinos drin haben. Also ja, das ist auch ein ganz toller Film von Brian De Palma, der ja wirklich in dieser Zeit ein Feuerwerk nach dem anderen abgefeuert hat, bis in die 80er rein und auch teilweise darüber hinaus. Ein weiterer Film, wieder ein Film mit Vincent Price, Der Rabe, Duell der Zauberer. Ja, ganz, ganz wunderbare Korn-Produktion. Auch so ein Film, den ich ganz, ganz doll mag, den ich damals total gefeiert habe. Ich habe damals sicherlich häufiger auch noch Komödien geguckt. Und hier finde ich, ist einfach diese Mischung aus Gruselfilm und Komödie, das ist so gelungen und der Film ist so charmant und Peter Lorre und Vincent Price sind einfach so toll und das ganze Setting und wir haben noch einen jungen Jack Nicholson und ja, das ist einfach ein ganz, ganz toller Film, der auf Poes Rabe basiert, Gedicht der Rabe basiert. Ja, einfach schön. Die Kassette wird abgeschlossen mit einer Folge Star Trek: The Next Generation. Ja, offensichtlich habe ich tatsächlich nie dazu geschrieben, welche Folge das war. Das ist schon komisch. Eigentlich war ich da genauer sonst, aber vielleicht wollte ich mich auch immer überraschen lassen. Kassette 16. Oh ja, das war ganz faszinierend. Go Bang, das war so eine Konzertveranstaltung. Da gab es mehrere Gigs hier in Deutschland. Da gab es dann unterschiedliche Konstellationen von Stars oder Bands vielmehr, die da aufgetreten sind. Und es war immer Bowie und Prodigy war auf jeden Fall immer dabei. Und es war aber nicht so, dass Bowie der Headliner war, sondern es war Prodigy. Und vor Prodigy und Bowie gab es dann Bands wie Rage Against the Machine, L7. Es war, was war es denn noch? Fluke, meine ich. Ich komme jetzt nicht drauf. Und ich war bei einer dieser Veranstaltungen, es war in Dortmund. Und irgendwann gab es dann halt auch einen dieser kurzen Zusammenschnitte von vermutlich was Viva 2 oder so. Und das war dann auch so, oh, da kann ich schnell auf Record drücken, um es mir danach 70.000 Mal anzugucken. So. Weniger häufig, aber doch häufig angeguckt habe ich mir Chucky die Mörderpuppe, den ersten Teil. Wobei ich sagen muss, den dritten Teil habe ich weitaus häufiger geguckt, aber das ist eine andere Geschichte. Chucky die Mörderpuppe, den ersten Teil habe ich, glaube ich, wirklich damals als letztes geguckt. Also damals zu der Zeit, als es nur drei gegeben hat, habe ich drei als erstes gesehen, dann zwei und dann eins. Das war wohl so. Egal. Ja, Chucky fand ich damals sehr viel unheimlicher als heute. Ganz klar, ja, habe ich natürlich heute jetzt nicht mehr die Angst vor. Ich verstehe auch gut, was ich damals sehr unangenehm gefunden habe. Und ich mag Chucky auch als Figur. Und es ist aber auch so, dass mir teilweise die späteren Filme zumindest in gewissen Bereichen besser gefallen haben als die älteren Filme. Vielleicht sollte ich auf Chucky mal genauer gucken, mir mal jeden Film nochmal zur Brust nehmen. Ja, gut, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Nightmare on Elm Street, Teil 1. Und auch hier muss ich sagen, auch das ist die zweite Version meines Nightmare on Elm Street. Teil 1 auf VHS. Da hatte ich nämlich auch aus der ersten Generation eine alte VHS-Kassette und es war die Version von Hildes Wilde Horrorshow. Ja, aber das war echt eine Kassette, die war schon übel und so musste die irgendwann dann ausrangiert werden. Aber Nightmare on Elm Street 1 hatten wir ja auch hier schon bei Traumstadt. Deshalb muss ich da jetzt nichts mehr zu sagen. Ich hatte es eben schon angeschnitten. Freddy Krueger war ein ziemlicher Held von mir. Ich hatte auch die MCs, diese Hörspiele, die auf Teil 1 bis 3 basierten. Ich hatte Comics, ich hatte, weiß ich nicht, in Spanien Kaugummis von Nightmare on Elm Street gekauft. Alles, was irgendwie so möglich war, habe ich mir von Nightmare on Elm Street ins Haus geholt. Ne? Also Freddy war schon ein wichtiges Thema. Und dann hat mein Bruder mir irgendwann, weil er sich sehr gut auskannte mit Schweißen und sowas alles, einen Handschuh aus Metall gebaut, mit Klingen und allem, der sehr, sehr, sehr authentisch aussieht. Und das war für mich so der heilige Gral, dieser Handschuh. Ganz klar, das ist einfach ein wichtiger Gegenstand und der ist bis heute. Ja, Kassette 17. Und da muss ich jetzt hier so ein bisschen mal überlegen. Heinz Erhardt, der Haustyrann. Eine deutsche Komödie aus den 50ern wahrscheinlich. Ich habe da null Erinnerungen und ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen erstaunt, dass ich überhaupt einen Film habe aus dieser Richtung. Denn das war so gar nicht mein Humor. Und da konnten meine Eltern durchaus viel mit anfangen, also vor allem auch mein Vater so. Aber keine Ahnung, warum der hier in meiner Sammlung ist. Vielleicht war der tatsächlich ganz witzig und ich weiß es nicht. Sehr viel mehr Sinn macht Otto, der Film. Ja, ein Film, den ich auch heute noch sehr schätze. Er ist natürlich heute auch sehr, sehr schwierig. Also Leute, die den in den 80er nicht gesehen haben, die werden mit sehr harten, ja, ich sag mal, politisch nicht mehr ganz so korrekten Sätzen konfrontiert. Aber gut, das muss man verstehen, da muss man einfach auch aus der Zeit heraus das Ganze sehen. Und man erkennt auch sehr schnell, dass der Film durchaus guten Humor hat. Also wirklich ein Humor, wo man noch sagen kann, so ja, das funktioniert einfach. Und das hat damals funktioniert und es ist auch so ein Film, bei dem ich mich heute tatsächlich weniger schäme, so dafür, dass ich das damals super gefunden habe, als so manch anderer Film aus dieser Richtung. Also gerade so Komödien, wo man denkt so, ey, das hast du früher lustig gefunden. So, ja, damals ja, okay, aber irgendwie ist das einfach nicht mehr lustig. Und da finde ich, ist Otto der Film noch einer der sehr, sehr guten Kandidaten. Ich finde auch Otto der neue Film durchaus noch okay. Aber danach ist Otto natürlich dann auch ganz schnell ganz tief gefallen, was seine Filme angeht. Deshalb, da weiß ich dann auch nichts zu sagen. Aber hier sage ich Daumen nach oben. Und da sind auch viele lustige andere Darsteller dabei und coole Sprüche. Und es sind auch Sprüche dabei, die sich bis heute noch irgendwie in meinen Alltag zeigen. Ja. Und das sind nicht die rassistischen. Hoffe ich. Das weiß man ja nie so ganz. Gestern war es noch nicht so. Heute vielleicht und morgen auf jeden Fall. Egal, Zeiten ändern sich. Und diese Kassette wird mit Star Trek The Next Generation aufgefüllt. So, ich würde sagen, bei Kassette 20, oder sagen wir mal so, ich beende das Ganze bei Kassette 19. Also zwei Kassetten haben wir jetzt hier noch. Und würde dann, wenn ich nochmal eine Fortsetzung mache zu diesem Format hier, von dem ja noch keiner weiß, nicht mal hier meine lieben Kollegen. Ich habe es jetzt länger geplant, aber ich habe es keinem gesagt und dachte mir, komm, du machst jetzt erstmal hier die Pilotnummer und dann ist gut. So, Kassette 20 bis was auch immer folgt dann quasi in der zweiten Folge. Aber hier endet das Ganze mit Kassette 19, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind hier bei Kassette 18 und es ist wieder ein Film, der hier schon besprochen wurde. Damals hat der Arne mit mir den Film besprochen. Es geht um Running Man, der hier gerade eine Neuverfilmung erfahren hat. Also eine weitere Adaption von Stephen Kings Roman, den er unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben hat. Und hier haben wir Arnold Schwarzenegger in dieser Spielshow. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Hört die Folge oder lasst es. Weiter geht es mit Star Trek, der Film. Den hatte ich auch schon auf einer anderen VHS-Kassette, aber ich glaube auch in einer anderen Version. Ich glaube, die erste VHS war der Director's Cut oder diese Final Cut irgendwas, was da kam Mitte der 90er. Und dann habe ich nochmal auf Kabel 1, glaube ich, die haben damals einfach die normale Kinofassung ausgestrahlt. Und so habe ich die da dann auch nochmal aufgenommen, um beide Fassungen zu haben. Ja, Kassette 19. Da gibt es einmal wieder einen Stephen King-Film. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Es waren jetzt wirklich sehr viele Stephen King-Filme. Das habe ich so nicht bedacht. Ich habe mich hier auch ja null drauf vorbereitet. Ich habe einfach nur diese Bücher gesucht, sehr schnell gefunden und dachte mir so, du steigst da jetzt blind drauf ein auf das Ganze. Deshalb kann ich auch jetzt, deshalb habe ich ja auch jetzt nicht irgendwie Fakten oder irgendwas zu den jeweiligen Filmen. Und aber ich hätte ja auch gesagt, darum soll es ja auch nicht gehen. Es soll ja einfach nur um kurze Eindrücke gehen oder vielleicht auch so kleinere Geschichten rund um diese Sichtung oder die Situation, in der ich damals war. Also die Chronologie des Buches entspricht nicht der Chronologie der Filme, wie ich sie gesehen habe, weil ja einige Kassetten ja hier ausgetauscht wurden. Also Star Trek, der Film und Running Man und so, die hatte ich natürlich schon davor gesehen. Aber hier haben wir jetzt Stark, Stephen King's Stark auf Kassette 19. Stark hatte ich damals angefangen zu lesen, aber irgendwie ist in dieser Zeit, wo ich das gelesen habe, auch der Film gekommen. Und damals war es für mich sehr, sehr anstrengend, immer so 400, 500 Seiten Bücher zu lesen und dann habe ich schnell die Lust verloren oder habe dann ein anderes Buch angefangen und ja, so kam ich da irgendwie dann manchmal nicht ganz durch die Bücher. Und nachdem ich dann die Filme geguckt habe, hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Aber ich würde sagen, bei Stark ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man den Roman jetzt nicht gelesen hat. Also das, was ich damals gelesen habe, entsprach auch in etwa dem, was ich gesehen habe dann. George Romeros später, also, oder George Romeros mitunter letzte wirklich gute Regiearbeit in den 90ern. Und ja, schöner Film, schön düster und teilweise auch sehr unangenehm. Ich mag ihn bis heute. Und ein anderer Film hier, der also wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatte, habe ich gerade neulich eine Rezension dazu geschrieben. Und da bin ich darauf auch eingegangen. Opera von Dario Argento. Und das war dann auch damit mein erster Dario Argento-Film. Und der lief tatsächlich auf ARD. Ich dachte ZDF, aber es war ARD. Und da lief er unter dem Titel Im Zeichen des Raben und lief natürlich in einer extrem geschnittenen Fassung. Also Opera war auch auf VHS in der Videothek, meine ich, geschnitten. Ja, bin ich mir sogar sehr sicher. Aber im Fernsehen blieb da echt nicht mehr viel übrig. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass dieser Film trotzdem ganz großartig war. Also das Visuelle konnte schon noch rübergerettet werden. Und Dario Argento war mir natürlich auch ein Begriff. Vor allem war er mir ein Begriff aus den beiden Kassetten oder aus dieser Dokumentation, die auf zwei Kassetten verteilt wurde hier, VHS-Kaufkassetten. Stephen Kings World of Horror. Da haben wir ihn wieder, Stephen King. Und da wurde auch Dario Argentos Werk drin beschrieben. Und anhand von Beispielen und Ausschnitten aus seinen Filmen und es gab auch Interviewfetzen mit ihm. Und da war ganz klar so, du musst das Werk von diesem Menschen kennen. Du musst Suspiria kennen. Du musst Phenomena kennen. Und all das, was in diesen, all das, was da gezeigt wurde. Aber es war verdammt schwierig, da dran zu kommen. Und so freute ich mich natürlich sehr, 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 als plötzlich dieser Dario Argento-Film im Fernsehen lief und dann noch auf ARD, was zumindest Werbung ausgeschlossen hat. Von daher, ja, da war ich sehr, sehr angetan und das war so der Grundstein für meine tiefe Liebe, die ich mit Dario Argento habe, verbinde, aufgebaut habe, in meinem Herzen trage. Egal. So, das war's hier mit Björns Videobuch Teil 1, Kassette 1 bis Kassette 19. Und ja, ich guck mal, ob ich diese Folge überhaupt veröffentliche. Vielleicht wird es ja auch einfach nur ein Test. Und wenn es dann gar nicht ankommt, dann lasse ich die Finger davon. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr ja auch auf jeden Fall mal irgendwie eine Nachricht hinterlassen, Kommentar schreiben oder eben nicht. Ich würde sagen, habt euch wohl. Bis demnächst bei Antenne Traumstadt.